Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian.
So, und heute mal wieder eine Sonderfolge. Seit dem 24. Juni hart und heiß diskutierte die Gesetzesänderung zur Pflegepersonalregelung und zum Pflegebudget. Das ist verortet im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, also mit Zungenbrecher. Aber was dort geplant ist, schlägt dem Fass den Boden aus. Holber, was sagst du?
Ich sage nur eins, mir ist ja schon heiß von den Temperaturen, die wir gerade haben.
Ja.
Aber wenn es Winter wäre, wäre ich jetzt genauso heiß. Aufgrund dessen, was ich da gelesen habe in diesem sogenannten Positionspapier, wo man ja nicht mal genau weiß, wer das von diesen Damen und Herren dort eingebracht hat. Was die planen, das schlägt wirklich, wie du sagst, dem Fass den Boden aus.
Absolut. Lass uns mal erstmal darüber sprechen, was da jetzt eigentlich verortet ist in diesem GKV-Stabilisierungsgesetz.
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja seit etlichen Jahren, ja jetzt schon Jahrzehnten, die DRGs zur Abrechnung in den Krankenhäusern. Und das war früher so, dass da alle Krankenhauskosten, auch die Personalkosten, mit eingerechnet waren, sprich darüber abgedeckt wurden. Wenn ich jetzt wegen einer bestimmten Behandlungsweg ins Krankenhaus kam, dann gab es da einen festgelegten Satz, wo aber auch die Personalbemessung, also die Personalkosten der Pflege, mit integriert waren. Dann hat man das vor gar nicht so allzu langer Zeit herausgenommen und hat gesagt, die Pflege wird extra bezahlt, wird aus den DRGs rausgezogen, also unabhängig von der DRG. Aber es werden dafür für die Krankenhäuser verpflichtet, sogenannte Personalmindestbesetzungen hat man erschaffen, je nach Fachabteilung, innere Chirurgie, Augen und so weiter, Intensivstationen, hat man da eigene Stellenschlüssel geschaffen. Diese sollten dann vierteljährlich überprüft werden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Und wenn das in Ordnung war, haben die Krankenhäuser das dann anstandslos von den Kostenträgern bezahlt bekommen. Das hat einen Vorteil gehabt, dass die Krankenhäuser sehen mussten, dass sie die Untergrenzen einhalten, die Mindestbesetzung, damit sie auch das Geld von den Krankenkassen ohne Abzug bekommen. Und das hat dafür Sorge getragen, finde ich, dass sich die pflegerische Versorgung im Krankenhaus da etwas verbessert hat.
Das ist die sogenannte PPR 2.0.
Richtig, Christian, PPR 2.0. So, und wenn man jetzt auf die Idee kommt zu sagen, das streichen wir alles wieder, die Krankenhäuser sollen einfach nur dafür sorgen, dass sie genug Personal haben, habe ich Angst. Wie die meisten oder alle Zuhörer wissen, sind die meisten Krankenhäuser in Deutschland in privater Hand. Es geht um große Ketten wie Helios Asklepios, es geht um kleinere wie die Schönkliniken, aber auch viele andere kleinere private Krankenhäuser, also privat betrieben. Und wenn die jetzt sehen, ich brauche gar nicht mehr den Personalschlüssel erfüllen, habe ich persönlich die Befürchtung, dass die Pflege schlechter wird, weil Stellen einfach nicht besetzt werden, weil das Geld, was ich dafür aufwende, kriege ich ja nicht mehr extra bezahlt. Wenn ich das aber einspare, dann kann ich es mir in die Tasche stecken. Das ist meine größte Angst. Und aus Sicht der Patienten natürlich. Ich habe das an eigenem Leib erlebt in den Kliniken, wenn ich Freunde, Bekannte besucht habe, die dort lagen. Also bis man da mal jemanden findet, das ist nicht ganz so einfach. Egal, ob das eine große Uniklinik oder ein kleineres 250-Betten-Krankenhaus ist. Und ob das wirklich Sinn und Zweck einer Reform sein sollte, die pflegerische Versorgung zu verschlechtern, halte ich für gewagt. Und jetzt kommt noch hinzu, es sollte ja für die Ärzte auch diese Personalgrenze eingeführt werden. Hat man schon vor 2 Jahren beschlossen, hat aber noch keinen irgendwie Modus gefunden. Auch das soll jetzt nicht mehr stattfinden. Das heißt, das Krankenhaus sagte noch, ich habe 3 Internisten, das reicht. Die können ja einfach mal ein bisschen mehr arbeiten, so nach dem Motto. Das ist, glaube ich, auch der Versorgung nicht zuträglich.
Ja, jetzt ist es ja so, dass, und wer hat dort das gerade schon erwähnt, die Kostendeckelung des Pflegepersonals, das ist ja das sogenannte Pflegebudget, ja. Und da werden ja jetzt gerade 2 Modelle diskutiert. Das erste Modell ist, dass man es wieder komplett zurück in die DRGs überführt.
Ja.
Ja. Oder dass man sozusagen das Budget, so wie es jetzt derzeitig ist, einfach kürzt. Also dass es nicht mehr zu 100% gedeckelt wird, sondern nur noch zu eben 50% oder so. Wenn wir uns für eins entscheiden müssten, also das ist schon irgendwie nicht so cool.
Ja. Ich kann mich für gar keins entscheiden, Christian, wenn du mich fragen solltest.
Ja.
Weil bei dem einen sind die Pflege ganz stark betroffen und damit die Patienten.
Ja.
Und bei dem anderen, wer ist da betroffen? Die Krankenhäuser.
Richtig.
Und die Patienten damit auch.
Ja. Also es gibt in jedem Fall
Verlierer.
Verlierer.
Nur Verlierer in meinen Augen.
Ja. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zu der PPR 2.0 und der Aufweichung gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die PPR so aufgeweicht wird, wie es angedacht ist, wie sinnvoll war es denn dann überhaupt einen Expertenkreis damit zu beauftragen, seit März vorgelegte Weiterentwicklungen an den PPR zu tätigen? Und was passiert jetzt mit diesen Empfehlungen? Wären die dann einfach außer Späßen nichts gewesen? Oder?
Ich befürchte das. Da hat man viel Geld ausgegeben. Mein Geld, dein Geld, liebe Zuhörer, euer Geld.
Ja.
Und die Ergebnisse, egal wie sie ausgefallen sind, interessieren keinen mehr. Also Geld ausgegeben, Ergebnis ist da, aber verwenden wir nicht.
Spannend. Und die sozusagen Änderungen, die haben ja ausschließlich auf den stationären Krankenhausbetrieb,
ja,
Impact, ne? Also es hat für einen ambulanten Pflegedienst hat das nichts. Die sind ja nicht DRG finanziert.
Die Ambulanten rechnen nach erbrachten Leistungen ab, entweder über Pflegeversicherung oder über Krankenkasse in der Regel oder bei Selbstzahlern. Die sind da außen vor. Aber ich weiß es von vielen meiner Kunden, dass man da jetzt auch schon wieder anfängt, Nullrunden zu fahren, trotz erheblicher Kostensteigerung, siehe Benzin für den ambulanten Pflegedienst und so weiter, wenn es um die Erhöhung der Vergütungen für bestimmte Leistungsklassen im Ambulanten geht.
Ja, also was ich schon in der Diskussion echt spannend finde ist, und das ist ja logisch, das haben wir ja immer, es gibt immer quasi welche, die das gut finden und es gibt immer welche, die das schlecht finden. Jetzt haben wir ja aber irgendwie schon sehr, sehr deutlich herausgearbeitet, warum das eigentlich wirklich sehr, sehr viele negative Folgen nach sich zieht. Und dann haben wir sowas wie Verbände des VDEK oder der AOK und so weiter, ja, die das befürworten mit der Begründung, dass natürlich zum Beispiel das Pflegebudget falsche Anreize gesetzt hat. Kann man da wirklich von falschen Anreizen sprechen?
Was ist dann falscher Anreiz? Das Krankenhaus weist ein Personalanzahl für einen bestimmten Bereich nach, den es hatte, zahlt Tariflohn mindestens und kriegt diese Kosten erstattet. Was ist da für ein Anreiz? Erstmal haben wir nicht genug Pflegefachkräfte. Das heißt, ein Krankenhaus kann nicht sagen, ich nehme einfach doppelt so viel.
Ja.
Auch das wurde ja nicht abgerechnet. Sondern sie mussten Mindestgrenzen erreichen. Wenn sie mal mehr hatten und konnten das begründen, wurde es auch erstattet. Aber das ist meines Wissens so gut wie nie in Deutschland vorgekommen. Weil jeder sowieso Probleme hatte, diese Grenzen, die man festgesetzt hatte, in der 2.0 überhaupt zu erreichen. Christian, es geht ja um, ich nehme mal ein Beispiel, ich glaube, ich habe es richtig im Kopf. Eins in einer normalen allgemeinen internistischen Station, 1 zu 20 im Tag, also über 24 Stunden eine Pflegefachkraft für 20 Patienten. Also ich komme aus der inneren Medizin ursprünglich, schon lange her. Aber ich weiß, ich habe nämlich eine 20-Betten-Station gehabt. Das hätte ich alleine sowieso nicht geschafft. Da hatte ich immer Schüler, Praktikanten oder noch einen Kollegen, Kollegin dabei. Und heutzutage ist die Arbeitsbelastung höher geworden. Und da geht es um die 24 Stunden, die 1:20 zu erreichen. Das heißt, dass die Krankenhäuser konnten flexibel sagen, ich nehme tagsüber 1,5 und da, also für Früh- und Spätschicht, und die Nachtschicht hat dafür etwas weniger, dass da vielleicht 1:30 versorgt werden, wenn die Patienten eben meistens schlafen. Das ist eine Flexibilität, die ich sehr, sehr gut finde. Man hat nur gesagt, das musst du mindestens nachweisen. Und das hat auch in vielen Krankenhäusern geklappt, nicht immer. Und wenn sie mal leicht drunter waren, krankheitsbedingt und so weiter, war das auch kein Problem. Da ist meines Wissens keine Abzüge passiert. Mhm. Oder die Krankenhäuser haben dann einfach Betten gesperrt, wenn sie nicht genug Personal hatten. Oder die Uni Göttingen hatte mal eine Station zugemacht. Und das Personal, was denn noch da war, hat auf den anderen mit ausgeholfen. Das kann man alles regeln. Also das... Der Arbeitgeber, das Krankenhaus, konnte sich das Geld nicht in die Tasche stecken. Das hat er nur gekriegt, wenn er es ausgegeben hat. Und das wurde geprüft, ob er eine Mindestbesetzung hat. Mhm. Also da verstehe ich die Vorwürfe von vielen für dieses System überhaupt nicht.
Ja, naja, die von mir benannten Stellen, die haben das als Fehlanreize sozusagen begründet, weil die Personaluntergrenze in den Kliniken nicht nennenswert besser geworden ist seit der Einführung. Also die Verstöße gegen diese Untergrenzen. Also
ja, nach der neuen Regelung sind es nicht weniger geworden. Warum? Mhm. Weil wir zu wenig Pflegepersonal haben. Und das war früher ja auch nicht anders. Ja. Bloß da hat man noch nicht mal die Untergrenzen. Da sind die Krankenhäuser wirklich mit 50% Sollstärke gelaufen, haben die Arbeit gemacht, haben ihr Geld verdient, weil es über die DRGs abgerechnet wurde. Und da haben sie Geld verdienen können, wenn sie weniger Personal hatten. Mhm. Und die Verstöße sind auch nicht geahndet worden. Mhm. Definitiv sind die nicht geahndet worden. Weil man hat gesagt, ja, wir können uns keine Pflegemitarbeiter schnitzen. Und jetzt hat man gesagt, okay, ihr müsst aber mindestens XY-Anzahl für die Station und XY für die nachweisen. Wenn ich das nicht kann, weil bei mir in der Region vielleicht viele Arbeitgeber, aber wenig potenzielle Mitarbeiter sind, dann passiert das. Ich komme aus Göttingen und bei uns in Göttingen, wir haben zig Krankenhäuser hier. Wir haben die große Uniklinik mit 1200 Betten knapp. Wir haben das Evangelische Krankenhaus Wehende, ich glaube 380 Betten. Wir haben Neu-Maria-Hilf, Neu-Bethlehem. Das sind so viele Betten mit Außenstelle und so weiter. Und Göttingen hat auch nur eine gewisse Kapazität. Auch bei uns sind ganz viele ausländische Mitarbeiter, allein in der Uni 15% etwa. Indonesien und wo sie überall herkommen. Es ist einfach das Potenzial nicht da. Und so geht das in anderen Regionen auch, gerade in den Großstädten zum Beispiel. Also das verstehe ich denn nicht, dass man sagt, das wurde ausgenutzt.
Ja, also haben sie es nicht direkt bezeichnet, vielleicht haben sie es so gemeint. Ja, sie haben ja nur gesagt, okay, es gab einfach einen Fehlanreiz, die innerhalb des Pflegebudgets, weil es eben zu 100% die Pflegekosten refinanziert hat.
Ja, aber auch nur die echten nachgewiesenen Kosten. Ja. Wenn ich 3 Stellen nicht besetzt habe, weil kein Bewerber da ist, habe ich ja keine Kosten gehabt, kriege ich das Geld auch nicht erstattet.
Ja.
Und es war die Gefahr, weil es wurde angedroht, wenn die Personalgrenzen unterschritten wurden, dass man einen Honorarabzug auch bei den gezahlten Gehältern macht, den nachgewiesenen. Ja. Also von daher verstehe ich das überhaupt nicht.
Okay, also wir sind uns absolut einig, dass das schon ein sehr, sehr hohes Risiko birgt, wenn es so durchgehen sollte, dass wir einen erheblichen Stellenabbau erleben werden in den Kliniken.
Ich befürchte ja, weil die meisten ja gewinnorientiert sind, keine kommunalen Krankenhäuser mehr sind. Und da habe ich ein gewisses Verständnis für, dass ein Unternehmer auch für seine Aktionäre oder der Betreiber für sich da auch ein bisschen mehr Geld verdienen will.
Ja, aber wir sind uns natürlich auch einig, wenn es erheblichen Stellenabbau gibt, dass die Qualität und die Patientensicherheit Schaden nehmen wird.
Selbst wenn der Abbau nur langsam vorangeht, wird die Arbeitsbelastung für die, die noch da sind, größer und die werden auch abwandern. Ja. Vielleicht zugunsten der ambulanten Pflege, zugunsten der Altenheime, ich weiß es nicht, es wird einfach nur eine Verschiebung geben.
Ja. Ja, aber die Patientensicherheit und die Versorgungsqualität wird doch negativ beeinflusst dadurch.
Aus meiner Sicht definitiv, Christian.
Ja, ja, so sehe ich das auch. Und wie sieht es jetzt mit dem Zeitplan aus?
Ja, die wollen das noch, ich glaube, bis 3. oder 10. Juli, zumindest vor der Sommerpause, noch in den Bundestag reinbringen. Durchknüppeln. Mit den ganzen anderen Gesundheitsreformen, wo wir uns auch schon mal in einer Folge drüber unterhalten haben, was da alles geändert werden soll, soll alles noch vor der Sommerpause durchgeprügelt werden.
Genau, und dann sollen sie zum 1. Januar 27 in Kraft treten, ne?
Die meisten der Vorhaben, ja, es gibt einige, die dann etwas später anfangen sollen. Das war ja ein, ich glaube, 33-Punkte-Plan.
Ja. Ne?
Aber die meisten zum 1. Januar.
Okay, also wir bleiben für euch auf jeden Fall dran, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist und wir hoffen, dass das wirkt, dass dort viele jetzt Sturm laufen und nicht nur aus dem Berufsstand, ja, sondern wirklich auch von den Verbänden. Und ich glaube, dass es hier einen zu Recht sehr lauten Aufschrei gegeben hat in der letzten Woche. Also von daher, wir bleiben für euch dran und würde, wenn du noch was zu sagen hast, natürlich dir noch den Raum geben, aber ansonsten sind wir eigentlich durch.
Ja, vielleicht einfach euch alle nochmal bitten, beschäftigt euch mit dem Thema, gebt eure Meinung kund nach außen, sprecht eure Vertreter, die politischen an.
Ja.
Egal, welche Partei ihr gewählt habt, das kann nicht sein, dass wir uns immer weiter die Pflege abschaffen.
Mhm.
Nicht Deutschland schafft sich ab, die Pflege schafft sich ab.
Ja, ja. Okay, damit würde ich sozusagen im Podcast die Folge auch schließen mit der Aussage. Und Holger, ich danke dir für deine Zeit.
Bitte.
Und ja, bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut und bleibt gesund.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.